Desired, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Desired Podcast. Ich bin Nina und ich spreche heute mit Vivian Cole. Ja, wenn es bei dem Namen gerade klingelt, seid ihr wahrscheinlich Germany's Next Topmodel-Fans, weil Vivian war 2020 dabei in der Staffel und hat es sogar unter die Top 10 geschafft. Wer sich noch erinnert, der weiß, dass Vivian damals schon in der Sendung sehr offen über ihre eigenen Erfahrungen mit Depressionen gesprochen hat. Und das macht sie auch heute noch auf Social Media. Heute macht sie sogar eine Ausbildung als Mental Coach. Darüber möchte ich heute mit ihr reden, auch über ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit Depressionen, die bei ihr schon sehr früh in der Kindheit angefangen haben. Muss aber vorher jetzt auch noch mal eine Triggerwarnung machen. Wir werden nämlich auch über das Thema Borderline-Störungen und über selbstverletzendes Verhalten reden. Wenn ihr dazu aktuell gerade nicht in der Stimmung seid, sage ich mal, oder zu instabil seid, weil ihr selbst davon betroffen seid, muss ich euch leider raten, diese Folge zu überspringen oder die anzuhören, wenn ihr euch ein bisschen stabiler fühlt. Ansonsten, wenn ihr betroffen seid im Umfeld vielleicht auch Menschen kennt, die an Depressionen leiden oder es vermuten, kann ich nur dazu raten, in diese Folge reinzuhören. Vivian hat wirklich sehr viele interessante Gedanken dazu, auch zum Thema Mindset. Und ihr bekommt wirklich viele Tipps und Einsichten, wie sich das wirklich anfühlt, depressiv zu sein und wie man es aber auch wieder daraus schaffen kann. Also es ist auch eine ermutigende Folge, muss ich sagen, und kann euch wirklich nur raten, reinzuhören. Hallo Vivian, herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Hi, vielen Dank, dass ich mit dabei sein darf.
Ja, gerne. Ich glaube, viele Germany's Next Topmodel-Fans werden dich ja sicher noch kennen. Für alle, die damals nicht zugeschaut haben, kannst du dich für alle noch mal kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Vivian. Ich bin 23 Jahre alt. Ich war bei GNTM 2020 mit dabei, habe dort den 9. Platz belegt. Und das war quasi so der Beginn für meine Journey bezüglich Mental Health, Motivation, Mindset, dass ich jetzt auch eben mein Instagram dafür nutze, um andere Menschen hoffentlich zu inspirieren, ihnen auch ein bisschen Hoffnung zu geben und
Ja, sehr schön. Wenn man sich jetzt auch so deinen Instagram-Kanal anguckt, da wirkst du ja, muss ich sagen, irgendwie sehr selbstbewusst, du strahlst auf vielen Bildern. Du hast ja bei Germany's Next Topmodel aber auch schon offen über deine Depressionen gesprochen, die du in deiner Kindheit und Jugend schon hattest. Und für alle, die das auch noch nicht wissen, du hattest ja schon im Alter von 9 Jahren, wurde ja schon eine Depression diagnostiziert, wenn das richtig ist.
Ja.
Genau. Kannst du mal kurz erklären, wie sich das damals geäußert hat? Weil, also ich muss sagen, ich war ehrlich gesagt auch überrascht, weil ich kenne Depressionserfahrungen schon von meinem Umfeld auch, aber noch nicht in so einem jungen Alter. Wie äußert sich das denn bei so einem jungen Kind schon?
Ich muss sagen, dass ich schon sehr, sehr früh Probleme mit der Psyche hatte. Das hatte natürlich auch verschiedene Gründe. Zum einen natürlich, zum Teil ist irgendwo eine Veranlagung da, aber das ist immer schwierig zu sagen, okay, es kam jetzt nur dadurch, weil dafür müssen ja bestimmte Faktoren gegeben sein, auch bestimmte Stressfaktoren, dass sich eben auch eine Depression entwickelt. Das ist also nur so ein Teil Mitgrund, sage ich jetzt mal. Also natürlich waren verschiedene traumatische Erfahrungen, verschiedene Belastungen die Ursache. Ich habe noch nie sehr viel jetzt extrem spezifisch über meine Kindheit gesprochen, weil das für mich, da geht es nicht nur um mich, da muss ich auch immer sehr viel Privatsphäre auch für andere Menschen wahren, aber ich spreche doch sehr offen eben darüber, wie sich es zum Beispiel geäußert hat oder wie der ganze Verlauf für mich war. Und wie gesagt, ich hatte sehr früh schon psychische Probleme, ich war auch schon in der Schule immer die Vivi, die halt nie so gesehen wurde. Ich war immer ein bisschen anders, so hat man mich bezeichnet, auch ein bisschen komisch vielleicht. Ich war sehr zurückgezogen, ich hatte nicht diese sozialen Kontakte, ich wusste gar nicht, wie man auf andere Menschen zugeht. Zu Hause war ich sehr alleine für mich. Ich habe mir immer gewünscht, ich weiß noch, ich saß früher als Kind immer an einer bestimmten Ecke hinter der Couch und das war so für mich mein Abschotten von der Realität, ne? Also ich habe mir wirklich versucht, eine ganz eigene Welt zu kreieren, in der ich mich sehr sicher fühle, in der ich mir das alles selber aufbauen kann und ein bisschen bestimmen kann, wer ich bin. Und es war auch sehr, sehr viel Traurigkeit. Also ich weiß noch, dass ich sehr, sehr früh auch, ich weiß gar nicht, wann das erste Mal war, aber ja, es war auch schon vor 9 Jahren, dass ich auch in eine Klinik gekommen bin, weil ich da schon mit selbstverletzendem Verhalten angefangen habe. Also das war bei mir tatsächlich der Fall sehr extrem. es ist normal, ja, man ist ja immer sehr vorsichtig mit Diagnosen. Also solche Diagnosen werden wirklich erst gestellt, wenn man sich alles ganz genau anschaut und wirklich sieht, okay, und quasi die Puzzleteile zusammenfügt. Und das war bei mir eben so ein Fall. Also ich bin auch ständig von einem Therapeuten zum nächsten gerannt. Also es war sehr viel Trauer, sehr viel Hoffnungslosigkeit, also sehr jung gerade auch. Ich wusste nicht wirklich, wer ich bin, und ich wusste auch nicht, wie ich auch in der Zukunft quasi, ich kannte dieses Glück nicht, dieses viele Lachen, was Kinder hatten, dieses Spielen, Freunde haben. Bei mir war das halt alles sehr anders. Aber ja, so hat sich das bei mir unter anderem gezeigt. Und ja.
Und mit 12, also du hast ja jetzt gerade auch schon angesprochen, das Thema selbstverletzendes Verhalten. Ich hatte auch gelesen, dass mit 12, dass dir da schon eine Borderline-Störung diagnostiziert wurde. Kannst du kurz erklären, was das genau bedeutet und was das jetzt von einer Depression unterscheidet?
Also Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung, die mit sehr extremen, sehr schwankenden Stimmungen, Verhaltensweisen, Denkweisen einhergeht. Bei mir, also auch bei Borderline, muss man ja auch immer sehr vorsichtig sein. Normalerweise, soweit ich weiß, wird das eher mit circa so 16 diagnostiziert. Aber wenn bestimmte Umstände, gerade dadurch, dass ich ja jahrelang auch professionell betreut wurde und sich jahrelang sehr viele Ärzte, Psychologen, wie auch immer, meine ganze Geschichte angeschaut haben, ja, kam diese Diagnose sehr erschreckend, sehr früh bei mir. Also ich weiß noch, dass ich gar kein Identitätsgefühl hatte. Ich habe in einem Moment mir beispielsweise die Haare komplett rot gefärbt, weil mir alles gleichgültig war. Ich hatte diese extremen Impulse, das unterscheidet sich auch nochmal von der Depression. Ich weiß nicht, also es war so, dass man manchmal einfach in einem Moment total fröhlich war und im anderen Moment wolltest du irgendwie von dem Berg runterspringen, weil das einfach so einen Adrenalinschub mir gegeben hätte. Also es war wirklich, die Erkrankung für mich war sehr extrem. Ich habe deswegen sehr extrem auch gehandelt. Und in Kombination mit der Depression, in der ich dann sehr kraftlos war, energielos war, antriebslos, das ist halt so ein bisschen der Unterschied quasi. Ich hatte diese zwei Seiten und ich wusste nicht, wie ich wo was einordnen kann. Also ich wusste, okay, da ist die Depression, da ist das Borderline. Aber in Kombination fand ich es für mich persönlich extrem belastend, weil ich nie wusste, wo ich genau anfangen kann. Also ich hatte nie, ich konnte es nie einsortieren. Und man sagt ja auch oft, dass gerade Depressionen mit Borderline oft schwerer zu behandeln sind oder eben auch ein bisschen schwieriger zu behandeln sind. Trotzdem bin ich sehr froh, dass ich sehr früh diesen Namen dafür hatte, weil ich dann doch mit der Zeit auch ein bisschen besser, also es war meine Aufgabe für mich zu differenzieren, was ist meine Depression und was ist denn jetzt zum Beispiel diese Trigger für diese Borderline-Symptome. Und das war auch ein sehr langer und sehr, sehr schwieriger Prozess.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber waren diese Diagnosen für dich eher eine Erleichterung, dass du dachtest, ah, das ist gut, dass ich dem meinen Gefühlen dann Namen geben kann? Oder war das dann auch manchmal irgendwie so, dass du dich gefühlt hast, als würde dir so ein Stempel aufgedrückt worden?
Es war beides irgendwo. Zum einen habe ich mich nicht viel mit Depressionen und Borderline, also als Diagnose, auseinandergesetzt. Aber zum anderen habe ich mich auch gleichzeitig über die Erkrankung identifiziert, auch als Mensch. Und dass ich halt auch gesagt habe, okay, ich bin halt diese Depression, ich bin halt das, was mir passiert ist, ich bin diese Borderline-Erkrankung. Und das war immer ein sehr schwankendes Verhältnis, sage ich jetzt mal, was es für mich auch manchmal ein bisschen, ja, manchmal war es ein bisschen einfacher und manchmal auch ein bisschen schwieriger. Also ich weiß noch, gerade in meiner Schulzeit, auch mit 13, 14, das war eine Zeit, in der ich komplett gesagt habe, okay, ich bin halt so, ich kann mich gar nicht mehr verändern. Ich habe mich so identifiziert mit dem, was mir quasi als Stempel aufgedrückt wurde. Und ja, mit der Zeit wurde es dann auch ein bisschen besser, dass ich halt gesagt habe, okay, ich habe halt diese Erkrankung, aber sie macht mich nicht aus. Aber dafür musste ich halt auch erstmal einen Schritt in meiner Heilung gehen.
Hm. Ja, gerade Borderline geht ja, also kann, soweit ich weiß, nicht immer, aber kann eben auch mit Selbstverletzungen einhergehen. Und ich hatte gelesen, dass du auch für deine Narben, die ja dann eben auch oft für andere sichtbar sind, auch in der Schule schon gemobbt wurdest.
Ja.
Ich finde das super gut, dass du mit diesem Thema auch so offen umgehst, weil ich glaube, das ist so ein Thema, was sehr, sehr viele, gerade junge Mädchen betrifft. Und ich muss sagen, also ich habe das auch selber in meiner Jugend gemacht und ich kenne auch super viele, also ich finde das immer ganz komisch, dass das so, auf mich wirkt das immer noch so wie so ein absolutes Tabuthema, über das man irgendwie immer noch nicht so
Ja.
richtig spricht. Das ist halt auch schwer, weil man jetzt auch niemanden so triggern will, der jetzt gerade akut davon betroffen ist. Aber das ist ja eben was, was man eben auch oft noch sieht. Also selbst weil ich bin jetzt Anfang 30, sieht es jetzt bei mir auch immer noch so ein bisschen und ich sehe es auch bei vielen gleichaltrigen Frauen. Kann ich das auch immer noch an den Armen sehen? Ich weiß nicht, ob man eher einen Blick dafür hat, wenn man mal selber das irgendwie gemacht hat, aber es wird wenig darüber gesprochen und ich finde das irgendwie komisch. Ehrlich gesagt weiß ich aber auch immer nicht, wie ich darüber reden soll. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Findest du das übergriffig, wenn du auf diese Narben angesprochen wirst oder findest du es gut, weil man dann eben kein Tabuthema mehr draus macht?
Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, darüber zu sprechen. Und ich teile aber auch deine Ansicht. Ich habe auch sehr oft noch das Gefühl, dass da wirklich das Thema wird sehr stigmatisiert. Man spricht nicht viel darüber. Das Ding ist aber auch, dass die meisten Menschen nicht wissen, wie sie es ansprechen können, ne? Also ich meine, ich gehe in einen Raum eines Menschen hinein und entweder dieser Mensch lässt mich hinein oder nicht. Aber es kommt immer auf die Art und Weise darauf an, wie man fragt. Also ich wurde ja früher wirklich sehr, sehr lange und auch sehr extrem ausgelacht, ausgegrenzt. Eben auch deswegen, weil ich in Anführungszeichen anders war und auch gerade wegen meinen Narben. Ich wurde als krank angesehen. Also ich glaube, viele Menschen hätten dann auch Angst gehabt, mit mir irgendwie Zeit zu verbringen, weil sie dachten, also sie wussten die Hintergründe gar nicht. Sie sehen nur einen Mensch, der gerade in dieser Heilungsphase ist. Ich möchte damit auch gar niemanden triggern, aber wenn da eben auch Wunden verheilen, ne, das siehst du, das war sehr extrem. Und für mich, ich spreche offen darüber, aber ich muss irgendwo erkennen können, dass mein Gegenüber versucht, mich zu verstehen. Also auf Instagram gerade, es kommt sehr, sehr viel vor, dass Menschen irgendwelche Kommentare abgeben und sie meinen das vielleicht gar nicht böse, aber so würde ich sie einfach, ich würde so mich nicht ihnen öffnen. Ne? Also ich meine, wenn ich zu jetzt 80.000 Menschen spreche, da kommt dann auch irgendwie eine unterschiedliche Reaktion, aber das ist so mein Safe Space zu entscheiden, wie und was ich erzähle. Aber ich bin doch sehr dankbar, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hey, gerade eben zum Beispiel auch auf Social Media, kannst du vielleicht ein bisschen darüber sprechen? Oder es kommen auch sehr, sehr viele Jungs, Mädchen, Erwachsene in jedem Alter, also ist auch teilweise egal, was für einen Beruf, man denkt ja auch zum Beispiel, boah, das ist irgendwie von irgendeinem Lebensstandard auch abhängig, gar nicht, also wirklich so viele Menschen, jung und alt, in verschiedenen Formen, kommen zu mir her und sagen, hey, ich habe genau das Gleiche miterlebt oder ich kenne jemanden, kannst du darüber mit mir sprechen? Und für mich ist es halt so, nachdem ich jetzt meinen Weg der Heilung gehe und auch schon so weit gekommen bin, ist es wie so meine Aufgabe zu sagen, hey, weißt du was, ich spreche mit dir darüber, ich helfe dir, ich versuche dir zum Beispiel auch zu erklären, wenn es jemand ist, der nur jemanden kennt, der betroffen ist, ich versuche dir vielleicht ein bisschen Einblick in diese Gefühlswelt zu geben, wenn zum Beispiel der Betroffene an sich noch nicht bereit ist, sich zu öffnen. Also es ist ein Thema, was ich, ja, also im Vergleich zu dem Gespräch über psychische Erkrankungen an sich, gerade über Depressionen. Ich glaube, da hat sich sehr, sehr viel gebessert, noch nicht genug, aber sehr viel dennoch. Da ist es schon noch so ein Tabuthema. Aber wie gesagt, ich sehe es halt für mich als meine Aufgabe, die Dinge den Menschen so ein bisschen näher zu bringen, damit sie das verstehen können, gerade damit diese Dinge nicht mehr so stigmatisiert werden.
Mhm. Gerade weil du ja auch so in der Schulzeit auch so damit zu kämpfen hattest und wegen deiner Narben gemobbt wurdest, wie ging es dir damals? Also gab es auch irgendwie Erwachsene, die da eingeschritten sind, also Lehrer zum Beispiel oder Eltern oder wurde das auch totgeschwiegen eher?
Das ist ein sehr interessantes Thema, weil ich tatsächlich auch mit vielen Lehrern, also mir folgen viele Lehrer und Lehrerinnen und ich bin da auch öfter mal in den Austausch mit ihnen gekommen und sie geben eigentlich genau das wieder, was mir damals so ein bisschen passiert ist. Also es ist so, dass ich schon mit Lehrern gesprochen habe, weil ich dann doch, obwohl ich nicht sehr auffällig war, war ich gleichzeitig sehr verhaltensauffällig. Ne? Also es ist eigentlich komplett, also gegensätzlich sage ich jetzt mal, aber das ist aufgefallen. Es gab auch Gespräche mit meinen Eltern. Ne? Also meine Mama, sie wusste das schon sehr früh bei mir. Ich kam schon sehr früh als Kind nach Hause und habe gesagt, Mama, die Kinder, irgendwie behandeln sie mich nicht, irgendwie behandeln sie mich anders. Sie wusste da natürlich Bescheid, hat immer versucht, mich total zu stärken. Bei den Lehrern natürlich haben sie versucht, so gut wie möglich mit dieser Distanz, die sie ja auch wahren müssen, mit den Aufgaben, die sie selbst haben, haben sie versucht, mir zu helfen, haben mich irgendwie zu, wie heißen die Menschen nochmal in den Schulen, die Schulsozialarbeiter, ja stimmt, haben mich zu Schulsozialarbeitern auch geschickt. Aber was ich zum Beispiel auch heute auf Instagram erlebe, ist, dass mir viele Lehrer schreiben, so sie wissen teilweise nicht, was sie machen können. Sie sind dafür nicht geschult oder irgendwie ausgebildet, um jemandem, der wirklich ernsthaft unter Erkrankungen oder Symptome für eine Erkrankung zeigt, damit umzugehen. Sie versuchen natürlich da zu sein, versuchen vielleicht jemanden umzusetzen oder dass man vielleicht mal eine Klasse wechselt oder wie auch immer. Aber das verändert ja nichts an sich, an dem Problem. Und mit dem, was mir dann gesagt wurde, ist mir halt auch klar geworden, dass wir halt alle irgendwo versuchen, bestmöglich mit den Dingen umzugehen, aber dass manchmal eben auch die nötigen Ressourcen fehlen. Und ich denke, das ist halt was, was man gerade auch jetzt und auch in der Zukunft, wo man noch ein bisschen dran arbeiten könnte.
Aber das ist ja schon mal positiv, dass du da auch so eine Resonanz erlebst, weil ich muss ehrlich sagen, ich hatte das, bei mir war das ganz anders. Da haben Lehrer oft eher so reagiert, dass sie das gesehen haben und dann wurden sofort die Eltern informiert. Also da wurde gar kein Gespräch gesucht, sondern man hat eher so gespiegelt bekommen, na, das, was du machst, das darf man nicht machen. Und das lass das mal bitte so. Also wirklich nicht so professionell. Also ich glaube, da bedarf es wahrscheinlich wirklich noch mehr pädagogischer Weiterbildung auch bei dem Thema.
Ja, auf jeden Fall.
Wie geht es dir damit? Also du sprichst ja sehr viel offen über diese Mental Health Themen, über Depressionen. Bekommst du da meistens nur gutes Feedback oder erlebst du es auch manchmal, dass Leute sagen, sie überfordert das oder du ruinierst damit die Stimmung, weil sie nicht immer über diese schweren Themen reden wollen?
Ich denke, es kommt auch da immer drauf an, wie man darüber spricht. Also natürlich nach GNTM war die Resonanz wirklich wahnsinnig positiv. Ich habe selbst gar nicht damit gerechnet. Ich bin eigentlich nur mit dem Ziel dorthin, wenn ich vielleicht einem Menschen oder einer Handvoll Menschen helfen kann, dann freut mich das schon total. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so eine Menge an Menschen sein wird, die wirklich sich für meinen Weg auch interessieren, für das, was ich zu sagen habe. Aber es gab natürlich einige Fälle von Menschen, die ja noch nicht ganz bereit dafür waren, die vielleicht selbst noch am Anfang ihrer Heilung sind oder vielleicht noch gar nicht sich für diesen Weg entschieden haben. Das ist ja auch eine bewusste Entscheidung. Heißt natürlich, manche Dinge, die ich dann angesprochen habe oder bestimmte Dinge, die ich vielleicht auch erlebt habe, waren für sie noch zu viel. Also ich weiß noch einmal, dass ich irgendwie ein Zitat gepostet hatte, wo es quasi ein bisschen um diesen Weg zum eigenen Glück ging. Ich poste ja auch sehr viel, um andere Menschen ein bisschen zu inspirieren, vielleicht auch gerade, wenn jemand einen schlechten Tag hat, in der Hoffnung. Und das war aber ein Trigger für jemanden, der selbst noch laut eigener Aussage, ich habe auch mit den Menschen dann noch mal ein bisschen geschrieben, selbst nicht sich ganz stabil gefühlt hat. Heißt natürlich, je nachdem, wie weit ein Mensch in seinem eigenen Weg ist, wird er manchmal mehr oder manchmal weniger bereit sein für das, was ich oder vielleicht auch jemand anderes einfach auch teilt über seinen Weg. Ich meine, ich habe zwar 80.000 Menschen knapp auf meinem Profil, aber es sind halt, jeder ist in seiner eigenen Phase, jeder ist in seiner eigenen Entwicklung. Und dementsprechend gibt es dann auch natürlich mal nicht nur positive Reaktionen. Aber das ist für mich, ich nehme es mir nicht mehr so zu Herzen. Das war auch etwas, was ich lernen musste, weil ich eben genau das mir vor Augen halte. Wir sind nicht gleich, nicht jeder kann sofort das. Ich konnte auch nicht das verstehen, was mir jemand gesagt hat. Jemand, dem es damals gut ging und mir ging es nicht gut, der meinte, ja, okay, vielleicht ist es sinnvoll, das zu machen oder das zu machen. Also ich war auch nicht bereit dafür. Deswegen ist es für mich einfach nur eine Resonanz, wie ich zum Beispiel auch mehr auf gerade die Menschen in der Zukunft achten kann.
Ja, ich finde ja auch, man muss ja auch vor allem selbst, also wenn man selbst von Depressionen betroffen ist oder anderen psychischen Erkrankungen, muss man ja auch selber erstmal lernen, darüber zu sprechen. Weil wenn ich auf die Zeiten zurückblicke, ich hatte auch eine diagnostizierte Depression in meiner Jugend und meinen frühen 20ern. Und in der Zeit konnte ich das gar nicht wirklich in Worte fassen. Ich konnte nicht sagen, warum ich mich wie fühle, warum ich wie handle, weil ich wusste es ja wirklich selber nicht. Ich musste das ja erstmal lernen und eine Therapie machen und analysieren. Jetzt rückblickend kann ich darüber reden. Und ich glaube, es braucht auch immer diese Zeit. Und das muss man ja vielleicht wahrscheinlich auch bei diesem Thema beachten, dass klar, zum einen gibt es so gesellschaftliche Tabus, dass darüber oft nicht so gern geredet wird, aber viele, wenn man akut betroffen ist, kann man ja oft gar nicht reden, weil man es irgendwie gar nicht in Worte fassen kann.
Ja, genau so ist es. Also ich meine, eine Depression, das ist ja nicht nur jetzt irgendwie ein Wort, das ist ja eine ganze Krankheit, die hat so viele verschiedene Facetten und diese Krankheit hat auch Ursachen, ja. Und es ist meistens auch nicht nur jetzt ein Ereignis, sondern wahrscheinlich auch mehrere traumatische Ereignisse, zum Beispiel Trauma, der Begriff an sich lässt sich ja auch nochmal erweitern. Es geht jetzt nicht nur um vielleicht eine extreme Sache, die passiert ist, sondern für jemand anderes kann jemand kann was traumatisch sein, was für mich jetzt zum Beispiel jetzt nicht diese Ausmaße gehabt hätte. Aber so ist jeder Mensch unterschiedlich. Heißt, wir müssen erstmal all das selber aufarbeiten, was wir erlebt haben. Da geht es auch gar nicht um irgendwelche Vergleiche. Es geht einfach darum, wie der Körper, wie das Gehirn diese Reaktion auf dieses Ereignis oder mehrere Ereignisse auch speichert, damit erstmal fertig zu werden, sich das vor Augen zu halten, warum, also was sind denn diese Auslöser, was ist denn passiert, sich mal sein ganzes Leben anzuschauen und die Puzzleteile so ein bisschen zusammenzufügen, das muss man sich alles erstmal auch eingestehen, ne? Und bevor ich dann zu anderen Menschen spreche, muss ich halt für mich erstmal ein bisschen dieses Verständnis haben und deswegen habe ich mich auch gerade nach dem Tod meines Vaters 2019, was ja mein Wendepunkt war für meine Veränderung, da habe ich mir diese Zeit gegeben, da habe ich das angefangen zu machen, weil davor konnte ich auch nicht darüber sprechen. Gerade auch in der Gesellschaft, wenn man auch teilweise mit Freunden schon gesprochen hat, die das nicht verstehen konnten oder da war auch gerade diese Stigmatisierung nochmal sehr, sehr, ja, viel extremer, wobei viele andere Menschen ja auch gleichzeitig dasselbe oder was Ähnliches vielleicht auch schon erlebt haben. Und ich denke, da muss man erstmal für sich in seinem Weg diesen Schritt gehen, um dann letztendlich mit anderen Menschen selbstbewusst, offen und auch vor allem transparent und ehrlich drüber sprechen zu können.
Ja, ich finde auch, also es gibt ja zum einen überall so in der Öffentlichkeit jetzt auch vermehrt diese Forderung, dass man offen über solche Themen spricht. Das ist ja schön und gut, aber es kann ja schwierig sein, gerade für junge Menschen und Teenager, wenn sie aus einer Familie kommen, wo über solche Themen überhaupt nicht geredet wird. Also alles, was irgendwie mit so Psychothemen, sage ich mal, zu tun hat, absolut tabu ist. Und auch wenn die dann eine Therapie machen wollen, dass es da eher keine Unterstützung gibt. Und ich hatte da auf Instagram gesehen, da hattest du so ein kleines Video dazu, was man vielleicht tun kann, wenn zum Beispiel die eigene Mutter sagt, dass man keine professionelle Hilfe braucht. Kannst du dazu vielleicht nochmal ein paar Tipps geben?
Ja, also es kommen sehr, sehr viele Kinder, Jugendliche, also gut, Kinder meine ich jetzt nicht jemand mit 8 Jahren, aber für mich ist das einfach noch jemand mit 11 Jahren zum Beispiel, 12, 13 oder Jugendliche oder auch Erwachsene, die sagen, okay, sie wohnen zum Beispiel zu Hause, haben nicht die oder sind gar nicht damit aufgewachsen mit diesem, dass sie überhaupt darüber sprechen können oder sie hatten vielleicht keine Bezugsperson, an die sie sich wenden können. Das passiert mir sehr häufig, deswegen arbeite ich ja auch mit vielen Organisationen zusammen, dass ich eben das auch gerade eben weitervermitteln kann. Und in einer Q&A kam dann eben die Frage, wie war sie denn genau? Oder quasi auf die Art und Weise, ja, meine, ich würde mir gerne Hilfe holen, aber meine Mama möchte das irgendwie nicht. Wo ich dann ein Video drüber gemacht hatte und gesagt hatte, das ist dein persönlicher Weg. Deine Mama wird in ihrer eigenen Geschichte ihre Ängste haben, ihre Sorgen haben, wenn du quasi so dir deine Geschichte selber eingestehst. Aber das ist neutral gesagt, das ist ihre Sache, an der sie arbeiten muss. Das hier ist dein Leben und der erste Weg zu einem selbstbestimmten Leben ist zu sagen, okay, ich erkenne das an, was ist. Ich versuche daran zu arbeiten. Ich versuche das, was mir gesagt wurde, was ich gelernt habe, was in meinem Gehirn programmiert ist, so ein bisschen zu entlernen. Und dazu gehört eben auch, diesen Weg zur professionellen Hilfe zu gehen. Und dahingehend habe ich halt eben versucht, sie ein bisschen damit zu bestärken. Aber ich hatte in dem Moment das Gefühl, dass ich dieses Video öffentlich posten sollte. Und es hat auch einige Menschen erreicht und sehr viele waren so dankbar dafür, weil man, ich kenne das selbst, wenn diese Angst da ist, okay, was, wenn ich aber dann was mache, was zum Beispiel für meine Eltern nicht in dem Moment sicher sich anfühlt, ne? Also wenn ich beispielsweise in einer Familie bin, die in der sehr viel Toxizität oder sehr viel Trauma drin ist und ich versuche, aus diesem Kreis auszubrechen, das ist sehr unsicher für meine Familie. Da kommen Ängste hoch, ne? Weil man gesteht sich ja auch selbstbestimmte Dinge ein. Aber es geht ja auch gar nicht um diese Schuld. Es sollte niemals um irgendeine Schuld gehen. Ich denke, es sollte darum gehen, dass beispielsweise auch ich der erste Mensch war in meiner Familie, der gesagt hat, okay, ich möchte diese generationenbedingten Verhaltensweisen, Denkweisen zum Beispiel brechen. Ich möchte der erste Mensch sein, der wirklich sagt, okay, ich nehme diese Hilfe an. Und bei mir kam das erst später, dass ich das auch machen konnte. Aber ich glaube, dass man gerade auch jüngere Menschen darin sehr viel mehr bestärken muss, auch Möglichkeiten aufzeigen muss, an wen kann ich mich denn wenden, wenn ich nicht dieses, vielleicht auch nicht dieses sichere Familienumfeld habe oder ein vertrautes Familienumfeld. Ne? Gerade deswegen, dass ich zum Beispiel jetzt mit Organisationen arbeite, dass ich sage, hey, ihr könnt euch an mich wenden, also rechtlich gesehen darf ich nur bestimmte Dinge machen, aber ich leite dir gerne jemanden weiter. Ich versuche dann aus meiner persönlichen Erfahrung zu zeigen, was es mir gebracht hat, mich zu öffnen, und deswegen versuche ich dann damit andere zu bestärken. Und es gab viele Fälle schon von Menschen, die wirklich dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später, jetzt mittlerweile ein Jahr, zu mir gekommen sind, gesagt haben so, hey, danke schön, ich habe es tatsächlich versucht. Und in manchen Fällen war es dann auch so, dass auch die Eltern ein bisschen ja, eine Änderung ihrer Denkweise hatten, ne? Dass auch sie sich ein bisschen dem Prozess hingegeben haben. Hm.
Ja, aber voll gut, dass du das machst, weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass es so für junge Leute auch irgendwie alternative Anlaufstellen gibt, weil ich kenne das selbst von Betroffenen, selbst als sie noch im Studium waren, ist man ja auch noch über die Familie versichert und da gibt es ja dann selbst solche Sachen, dass dann ja. Der Brief vom Psychologen landet dann noch zu Hause bei den Eltern, weil alles über deren Adresse geht, und das ist ja auch oft nicht so, ja, nicht so diskret alles leider, wenn man nicht das beste Verhältnis zu seiner Familie hat.
Ja.
Ja, kommen wir mal zu einem Punkt. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass es für dich ein großer Wendepunkt war, nach dem Tod deines Vaters, dass du dann angefangen hast, mehr an dir zu arbeiten. Und ich habe in einem Interview gelesen, hast du gesagt, ich habe mein Leben wieder zum Positiven gewandelt. Das fand ich ganz interessant, weil du ja ganz klar nicht gesagt hast, irgendwie ich wurde geheilt oder also nicht so dieses, ich bin in eine Therapie gegangen und jetzt geht es mir gut, sondern du hast es zum Positiven gewandelt. Glaubst du, dass das immer mit, also dass gerade diese bewusste Entscheidung, glücklich und gesund zu sein, dass das immer die Voraussetzung ist, damit es einem besser geht?
Meinst du, dass ein Ereignis erstmal passieren muss, oder kannst du die Frage nochmal formulieren? Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich will nichts irgendwie jetzt Falsches darauf antworten.
Ja, ich meinte jetzt nicht spezifisch das Ereignis, sondern diese bewusste Entscheidung, weil du gesagt hast, ich habe mein Leben zum Positiven
gewandelt. Ach so, ja. Mhm.
Also, dass man nicht so diese Erwartungshaltung vielleicht haben soll, okay, ich gehe jetzt zum Psychologen und der macht mich wieder gesund, sondern stattdessen muss man selber aber auch immer an sich arbeiten.
Ja, also ich bin sehr, sehr lange durch mein Leben gegangen und habe ein bisschen gehofft, dass jemand kommt, also ne, dass jemand auf dem Pferd angeritten kommt und sagt, hier ist dein Trunk mit Heilung, hier ist irgendwas, was all das, was war, wegpusten lässt. Ich habe mich auch nie bewusst für meine Heilung entschieden, und als dementsprechend dann auch ein bestimmtes Ereignis bei mir war, jetzt eben der Tod von meinem Papa, kam ein Punkt, in dem ich mich wirklich dazu entschieden habe. Ich habe mein Leben angeschaut, ich kannte diese Gefühle von, ja, okay, morgen machst du es anders, jetzt wirst du das und das besser machen, aber ich habe nie vollkommen zu 100% gesagt, okay, es kann so nicht mehr weitergehen, es wird niemand kommen, es liegt allein an mir. Das, was mir passiert ist, war nicht in meiner Verantwortung, dafür konnte ich nichts, aber es liegt in meiner Verantwortung, mit dem Rest meines Lebens das Bestmögliche anzustellen oder eben auch nicht, je nachdem, wie ich mich entscheide. Und wir haben im Leben immer die Entscheidung, ne? Das ist unsere Entscheidungsfreiheit, das ist unser Recht. Aber jede Entscheidung, die wir treffen, hat auch bestimmte Konsequenzen. Und an dem Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, ich entscheide mich wirklich für mich, für meine Heilung, ich nehme mein Leben in die Hand, ich verarbeite die Dinge, die mir passiert sind und ich werde mein Bestmögliches geben, um den Rest meines Lebens so zu hoffentlich dem besten Teil meines Lebens zu machen, da hat wirklich so mein Weg der Heilung begonnen. Und für mich auch das Wort Heilung, das bedeutet niemals, dass ich irgendwie geheilt sein werde, aber Heilung ist für mich alles, was zu diesem Prozess dazugehört, diese ganzen, wie sagt man auf Deutsch, ich komme ja aus Amerika, deswegen denke ich immer ein bisschen auf Englisch, ich lerne ja auch auf Englisch, diese ganzen Layers, Schichten von all dem Alten noch abzutragen. Und ich glaube schon, beziehungsweise aus meiner Erfahrung, gerade auch mit vielen anderen Menschen, es ist diese bewusste Entscheidung. Also wenn ich zum Beispiel auch sage, ich möchte jetzt irgendwie Sport machen, ich habe ein bestimmtes Ziel. Wenn ich dieses Ziel nicht vor Augen habe, wird dieser Prozess irgendwann enden. Dann wird die Motivation irgendwann fehlen. Ich kann nicht wirklich Disziplin aufbauen. Ich weiß ja gar nicht, wofür ich das mache. Und als ich mich wirklich damit konfrontiert habe, was genau möchte ich verändern? Was genau habe ich in meinem Leben satt? Was habe ich beispielsweise auch in meinem Familienleben satt? Wie müsste ich denn sein oder wie möchte ich denn sein, damit in allen möglichen Feldern in meinem Leben eine Veränderung auch stattfindet, dass diese ganze Dynamik besser wird? Deswegen, ja, es ist diese Entscheidung zu sagen, okay, ich verändere jetzt was. Und dann kommt eben auch dieser Plan, ne, schrittweise, beispielsweise eine Therapie. Beispielsweise, ich wende mich erstmal an meinen Hausarzt, ich schaue erstmal, was für Möglichkeiten es gibt. Ich habe mich zwar an eine Therapie gewendet, beziehungsweise ich war in Therapie, die wurde allerdings abgebrochen. Und danach habe ich für mich meinen Weg der Selbstheilung begonnen. Und wie gesagt, das Wort Heilung, damit niemand es falsch versteht, also es gibt keine endgültige Heilung. Für mich, wenn ich Heilung sage, ist es der ganze Prozess mit allem, was dazugehört, mit allen Ups und Downs. Und ja, deswegen würde ich schon sagen, dieser Entschluss, der führt wirklich zu Veränderungen, weil das ist mehr als nur deine Gefühle. Du verbindest damit wirklich ein Bild, eine Vision, wie du gerne sein möchtest. Und auch das zuzulassen, ne? Also ich meine, man könnte ja sagen, gut, wenn du dich jetzt dazu entschlossen hast mit 21, wieso konntest du es mit 16 nicht? Weil ich erstmal, ich glaube, entweder Heilung beginnt, beziehungsweise ich glaube, dass Heilung oft beginnt, wenn wir wirklich die Schnauze voll haben von unseren eigenen Verhaltensweisen, von dem Ganzen, wie unser Leben verlief. Und bei manchen ist es zum Beispiel auch durch ein traumatisches Ereignis, oder ein prägendes Ereignis, sagen wir es mal so, kann ja in beide Richtungen gehen. Oder eben, es gibt auch Beispiele von Menschen, die einfach mittendrin gesagt haben, weißt du was, ich will nicht mehr. Bei mir war es aber zum Beispiel so, dass ich wirklich ganz, ganz tief nochmal fallen musste, um zu sagen, okay, es geht eigentlich nicht mehr tiefer. Ich will aber auch nicht mehr tiefer gehen. Jetzt entscheide ich mich dafür, dass ich jetzt auch nach oben gehe.
Ja, voll gut. Ich glaube, das Ganze hat ja auch mit Mindset zu tun, ne? Also das habe ich auf deinem Instagram-Account ganz oft entdeckt, dieses Thema Fixed Mindset versus Growth Mindset.
Ja.
Kannst du das mal kurz erklären, was das bedeutet?
Also das Fixed Mindset ist das, was wir haben, was auch von unserer ganzen Programmierung abhängig ist, ne? Also eigentlich können wir unser Gehirn uns vorstellen wie so eine kleine Computerkarte oder ein Computerteil, was sich irgendwie alles merkt, wo es drauf gespeichert wird. Mit allen Erfahrungen, die wir machen, mit den Menschen, die wir kennenlernen, mit den Dingen, die uns prägen, mit allem, was bisher passiert ist, wurde unser Mindset geprägt, ne? Jeder hat ein Mindset und man kann es eben unterteilen. Es gibt ja auch nicht nur ein Fixed- und ein Growth-Mindset, es gibt auch noch was dazwischen. Das ist ja nie nur schwarz-weiß. Aber das Fixed Mindset, dazu gehört alles, was wir bisher so erlebt haben. Alle Denkweisen, Verhaltensweisen, alles, was wir erlebt haben, was das so geprägt hat. Und dann gibt es eben das Growth Mindset. Und das Growth Mindset ist eben das, was man, oder viele Menschen haben das in manchen Bereichen, aber meistens nicht in allen Bereichen. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber mein Mindset war sehr fixed. Das war sehr starr. Ich bin nur mit dem gegangen, was ich kannte. Ich war nicht sehr offen für Neues. Es fiel mir sehr schwer, auch offener für die Welt zu sein damals. Oder zum Beispiel auch bedeutet es, dass ich auch nicht mehr schlecht zu mir rede oder wenn ich schlecht zu mir rede, dann eben danach das Verhalten reflektiere und korrigiere. Aber ich dachte nur, ich bin schlecht, ich kann das nicht. Ne? Jemand mit einem Growth-Mindset, der sich das dann mit der Zeit anlernt, der sagt dann so, hey, okay, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich lerne. Darum geht es ja. Und mit allem, was ich, mit jedem Fehler, den ich mache, daraus kann ich was lernen und es in der Zukunft anders machen, besser machen. Es geht bei dem Growth-Mindset gar nicht darum, irgendwie Mindset, also es geht eigentlich nur darum, ein Mindset zu erlernen, was dich bestärkt, was dich gut fühlen lässt, was dir wirklich hilft, weiter auch an dich zu glauben, weil du eigentlich im Endeffekt, jeder Mensch hat alles in sich, was er braucht, um Dinge zu bewältigen. Es soll einfach eine Stütze sein, es soll das Leben so ein bisschen erleichtern. Und gerade auch, als ich mich damit beschäftigt habe, wurde mir klar, wie sehr ich mir im Weg stehe mit meinem Negative Self-Talk, so schlecht zu mir selbst zu reden, nie an mein Potenzial zu glauben. Und da wurde mir erstmal klar, was denn überhaupt möglich ist. Und ich arbeite jetzt seit 2 Jahren an mir. Und wenn ich mir mein Mindset anschaue, hat sich definitiv sehr, sehr, sehr viel vom Fixed ins Growth Mindset verändert. Aber natürlich auch nicht in jedem Bereich. Das ist halt ein Prozess. Aber ich finde, es ist halt so ein schönes Beispiel, wie unterschiedlich man eben über Dinge denken kann. Und wir denken oft, okay, diese negative Programmierung, das bin aber ich. Nein, das ist einfach nur all das, was dir immer eingeprägt wurde, was dir immer gesagt wurde oder was du angefangen hast, über dich zu denken, weil Menschen zum Beispiel auf diese Art und Weise reagiert haben. Oder zum Beispiel als Kind, du warst immer sehr laut und fröhlich und wie auch immer. Menschen haben dir gesagt, du musst leise sein. Auch das ist zum Beispiel so dieses Fixed Mindset. Und das Growth Mindset ist zu sagen, so nein, ich darf mich öffnen, ich darf sein, ich darf mich der Welt zeigen, ich habe was zu sagen. Es geht einfach nur darum, wie man mit seinen Gedanken sich ein einfacheres Leben gestalten kann und auch ein sehr schönes Leben oder für mich sehr schönes Leben jetzt.
Ja, voll spannendes Thema. Ich glaube, da werde ich mich auch noch mal ein bisschen mehr zu einlesen. Ich finde, man merkt auch schon, dass du so voll in dem Thema drin bist. Du machst ja jetzt gerade auch eine Ausbildung zum Mental Coach. Ja. Was sind da genau deine Pläne? Also wirst du da dann irgendwann mal Online-Coachings geben oder willst du persönlich mit Menschen arbeiten?
Ja, also ich mache gerade eine flexible Ausbildung. Ich habe tatsächlich meinen Coach durch seinen eigenen Podcast kennengelernt, bei dem ich dann Teil von war. Und er meinte irgendwann so, du Vivian, ich sehe da Potenzial. Und ich habe gesagt, du weißt du was, ich würde gerne in diese Richtung gehen. Ich möchte nicht jetzt nur nach GNTM einfach nur mein Instagram führen, irgendwie Fashion zeigen oder was auch immer. Ich möchte wirklich so meine Geschichte nutzen, aber ich möchte auch weiter lernen, um eben, je mehr ich mich entwickle, umso mehr kann ich den Menschen eben auch mitgeben. Und ob ich jetzt letztendlich Coachings mache in dem Sinne, dass sie für jeden jetzt privat zur Verfügung stehen, das weiß ich noch nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich unter anderem gerne zu Menschen sprechen würde, gerade vielleicht auch irgendwie auf einer Bühne, Motivational Speeches. Ich möchte gerade weiter auch über mein Instagram Menschen erreichen. Also Coachings kann ich mir vorstellen, in welchem Sinne weiß ich jetzt aber noch nicht. Da lasse ich mir noch ein bisschen Freiraum und lasse auch den Weg so noch ein bisschen auf mich zukommen. Aber für mich steht fest, dass Mental Health das ist für mich wie eine Lebensaufgabe. Ich finde es voll schön, wenn Menschen so ein bisschen was aus dem Leben machen können, wo sie sagen können, das ist, ich fühle mich irgendwie dazu so wie gerufen, darüber zu sprechen, ne? Gerade weil ich diese bewusste Entscheidung getroffen habe. Und für mich ist es, auch wenn es manchmal belastend sein kann oder schwierig sein kann, für mich ist es das Schönste, anderen Menschen zu zeigen, mit dem, was ich durchgemacht habe, hey, es ist möglich, ich möchte dir helfen, ich möchte dir zeigen, wie, und einfach zu den Menschen zu sprechen. Und wie mein Weg auch letztendlich aussehen wird, es wird auf das zurücklaufen. Also es wird auf darauf zurückgehen, dass ich eben anderen Menschen mit auf den Weg geben will, was mir vielleicht auch so ein bisschen gefehlt hat oder was ich auch gerne früher gelernt hätte oder gerade auch Tipps, wie man die Dinge verändern kann und nicht einfach nur, okay, denk mal ein bisschen positiv, weil wir alle wissen, das bringt halt eigentlich, das bringt halt nichts, ist halt so, ja.
Ja, voll spannend. Also für alle, die neugierig sind und wissen wollen, wie es bei dir weitergeht, kann ich nur empfehlen, deinem Instagram-Profil zu folgen. Und ansonsten sind wir jetzt auch schon langsam am Schluss. Ich hätte jetzt noch eine Frage an dich, und zwar für alle, die uns jetzt zuhören und die sie jetzt schon merken, sie fühlen sich vielleicht von manchen Themen angesprochen oder die fühlen sich aktuell gerade nicht gut, wissen aber noch nicht, ob sie wirklich jetzt professionelle Hilfe brauchen. Gibt es da so einen ganz praktischen Tipp, was man jetzt vielleicht heute schon oder einfach die nächsten Tage so machen kann, damit es einem psychisch ein bisschen besser geht?
Wenn du sagst, quasi man weiß nicht, ob man eine Depression hat, also was man machen kann, dass es einem besser geht. Also für mich sind das zwei unterschiedliche Fragen. Also zum einen würde ich auf jeden Fall sagen, dass also der erste Schritt sollte erstmal der zum Hausarzt sein, dass man da eben schauen kann, was letztendlich überhaupt da ist. Ne? Geht es mir jetzt einfach so nicht gut? Gibt es dafür irgendwie einen kleinen Grund oder wie auch immer? Oder ist es jetzt tatsächlich eine Depression? Aber wenn jemand sagt, okay, hey, weißt du was, mir geht es gerade wirklich nicht gut, was kann ich dagegen tun? Wirklich schreibt eure Gedanken auf. Schreibt euch mal ganz neutral, ohne zu urteilen, alles auf, was euch gerade belastet. Je mehr wir unseren Gedanken Freiraum geben, umso mehr können wir diese ganzen Gefühle, diese Ereignisse sortieren und haben auch einen besseren Überblick über das, was überhaupt in unserem Kopf, auch in diesem Chaos vor sich geht. Was ich auch immer sage, was ich auch immer mache, ist mit einem vertrauten Menschen zu sprechen. Und gerade auch wenn man vielleicht nicht, für mich ist es meine Schwester, aber gerade wenn jemand vielleicht nicht in Freundschaften, in Familien oder so die Möglichkeit hat, gerade auch verschiedene Organisationen, zum Beispiel auch Krisenchat oder Freunde fürs Leben, dort gibt es Deutsche Depressionshilfe, da gibt es so viele Informationen für Menschen, die sich wirklich für deine Geschichte interessieren, die dir wirklich helfen möchten. Gerade wenn man das Gefühl hat, ich bin so alleine, drüber zu reden, hilft wirklich. Und selbst wenn das Leid, also man sagt ja so, geteiltes Leid ist halbes Leid und irgendwo stimmt es, ne? Also sich an jemanden zuwenden, an dem man vertrauen kann, und über das zu sprechen, weil manchmal schauen wir unsere Situation an und denken uns, es gibt gar keine Lösung dafür oder wir fühlen uns da sehr starr und wissen nicht weiter. Aber wenn wir das teilen, haben wir automatisch eine neue Sichtweise darauf, eine ganz andere vielleicht. Und ansonsten wirklich verbringt Zeit mit euch selbst. Macht was, was euch gut tut. Ich weiß, jeder sagt so, okay, macht dir irgendwie ein Bad oder macht dir eine Playlist an. Aber genau das ist es. Wenn wir uns oder wenn ich mich zum Beispiel auch nicht gut fühle, dann gebe ich mir gerade in der Zeit extra mehr Liebe, extra mehr Unterstützung. Also ich versuche ja mittlerweile sehr, beziehungsweise ich bin mittlerweile wie mein eigener bester Freund, das ist, habe ich mir angelernt und mittlerweile ist es für mich, es hat mein Leben verändert. Seid lieb zu euch selbst. Also ihr geht gerade durch was, was euch eh schon sehr belastet. Wenn ihr noch mehr gegen euch ankämpft, habt ihr einfach nicht, dann habt ihr quasi gar keine Unterstützung. Versucht euch da ein bisschen zu stützen und zu sagen, hey, weißt du was, heute ist nicht so gut, morgen wird es besser. Was kann ich jetzt tun, was mir wirklich gut tut? Ich bin beispielsweise ein Mensch, ich gehe jeden Abend bei Wind und Wetter, auch im Winter, wenn es kalt ist, gehe ich raus spazieren und das hat wirklich für mich so viel verändert. Zum einen gebe ich mir die Möglichkeit, mit meinen Gedanken alleine zu sein. Und ja, ich weiß, das muss man erstmal lernen, aber so habe ich auch angefangen. Und zum anderen bin ich draußen, ich bewege mich, ja. Also da passiert ja auch ganz viel im Körper, was ja gleichzeitig auch Dinge im Kopf verändert. Für mich ist das zum Beispiel meine Sache, die ich immer mache, wenn es mir nicht gut geht. Und ich glaube, ich könnte jetzt alles aufzählen, was jeder machen kann, aber jeder muss es für sich selbst herausfinden. Deswegen nehmt euch diese Zeit für euch, fragt euch, was ihr braucht, erzählt den Menschen auch, was ihr braucht, weil niemand wird wissen, was ihr benötigt, wie man euch helfen kann, wenn ihr das halt selbst nicht, wenn ihr es selbst nicht wisst. Und manchmal möchte man nur jemanden, der irgendwie zuhört und nichts sagt. Aber ich denke, wenn wir erstmal ein bisschen mit uns allein sein können, das herausfinden können, dann können auch zum Beispiel andere Menschen kommen und sagen, hey, weißt du was, ich unterstütze dich. Und ja, das sind Dinge, die ich sehr, sehr gerne mache, wenn es mir auch nicht gut geht. Das sind auch Dinge, die ich an andere weitergebe. Und ja.
Ja, Vivian, vielen, vielen Dank für diese Tipps. So, ich glaube, davon ja, kann sicheres, dass der ein oder andere Tipp dem uns jetzt auch weiterhelfen, gerade jetzt für die bevorstehenden Wintermonate, wo viele ja dann auch noch mal stärker mit Depressionen noch zu kämpfen haben. Ja, ich hoffe, dass unser Gespräch auch Leuten weiterhelfen konnte, Betroffenen. Und ja, sage dir vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja, auch vielen Dank für die Möglichkeit.